So, nach der einleitenden Predigt über den Judasbrief beim letzten Mal geht es heute um die ersten beiden Verse vom Judasbrief. Die lese ich uns gleich mal vor. Der Judasbrief beginnt: Judas, Knecht Jesu Christi, aber Bruder des Jakobus, den Berufenen, die in Gott, dem Vater, geliebt und in Jesus Christus bewahrt sind. Gnade, Barmherzigkeit und Friede und Liebe werde euch immer reichlicher zuteil. Ich bete nochmal. Vater, wenn wir jetzt uns dein Wort anschauen, bitte ich dich, dass du durch deinen Heiligen Geist redest und dass du zu jedem Einzelnen sprichst und uns die Herrlichkeiten von deiner Wahrheit, von deinem Evangelium hier aufzeigst. Danke dir. Amen. Es geht in diesen einleitenden Versen geht es zuerst um dass man Sklave Jesu Christi ist. Dann geht es um geliebte und bewahrte Berufene. Und zum Schluss haben wir noch einen Segenswunsch. Bevor wir da aber genauer reingehen, eine Frage. Was würdest du tun, wenn du auf deine Freunde und Familie eine große Gefahr kommen sehen würdest? Du wüsstest zwar ganz genau, es ist auch genügend Hilfe da, um vor dieser Gefahr beschützt zu werden. Aber die Gefahr, die lauert halt trotzdem und man sollte auf jeden Fall trotzdem nicht naiv einfach nur hineinlaufen, weil es wird zwar nicht böse enden, aber es könnte trotzdem viele Probleme mit sich bringen. Was würde man da machen? Ich denke, würde wahrscheinlich jeder von euch dann einfach seine Freunde, Familie warnen, wirklich auch eindringlich warnen und sagen, Leute, passt auf, da kommt eine große Gefahr. Ja, lauft nicht in diese Gefahr hinein. Es ist Hilfe da. Ja, ihr müsst jetzt nicht in Panik ausbrechen. Es ist Hilfe da, aber wir würden es doch trotzdem alle auf diese Gefahr aufmerksam machen, oder? Und dann wirklich aber auch auf die Hilfe diese Hilfe betonen, wo wir wirklich vor dieser Gefahr auch Hilfe bekommen, um einfach nicht naiv auch dann meinen, wir würden es selber schaffen. Letztlich ist der Judasbrief eigentlich genau das. Ja, ist ja ein sehr kurzer Brief im Neuen Testament. Ist letztlich genau das. Der Judas, der sah nämlich falsche Leute in die Gemeinde kommen, er sah Irrlehrer aufkommen und hat einen warnenden Brief geschrieben an die Gläubigen, dass sie achtsam sein sollen, ja, dass sie eben aufpassen, nicht naiv sind und dass sie für den ein für alle Mal den heiligen überlieferten Glauben kämpfen sollen, ja, dass sie das bewahren sollten, dass sie davon nicht abrücken sollten. Ja, jetzt nicht mit Schwertern kämpfen, sondern ich sag mal mit geistlichen Dingen dagegen ankämpfen, dass man auf die falsche Fährte kommt. Und Judas wollte aber auch jetzt nicht nur davor warnen, sondern wollte uns auch diese große Hilfe aufzeigen, die wir in Gott haben, dass er uns hilft und bewahrt. Darum geht es vor allem noch auch in dem ersten Teil jetzt und auch wieder zum Schluss. Schauen wir uns aber diesen ersten Teil an, in Vers 1, dass man als Kind Gottes ein Knecht Jesu Christi, ein Sklave Jesu Christi ist. Weil bevor der Judas auf das Ganze jetzt eingeht mit dem sei achtsam, pass auf, ja, das sind Leute, die wollen dich von Gott wegführen und schau dir aber, wo ist deine Hilfe? Bevor er auf das alles eingeht, hat er zuerst, wie es eben damals üblich war, vor ungefähr 2000 Jahren, wie man so einen Brief auch geschrieben hat, hat er so einen Briefkopf geschrieben mit dem Verfasser, dem Empfänger und auch so einem Gruß. Ja, ähnlich wie wir das heute machen, wenn wir einen Brief oder eine Mail oder irgend sowas schreiben. Nur, dass wir meistens eigentlich den Verfasser unten drunter setzen. Ja, wir schreiben dann irgendwie Gruß, Philipp oder irgend sowas. Die damals haben das eben am Anfang schon geschrieben. Es beginnt mit Judas, ja. So nennt sich der Verfasser. Da gibt es vor allem zwei Leute, die das meinen könnte im Neuen Testament. Einmal den Bruder, beziehungsweise mal Halbbruder Jesu. Ja, ich sag mal, der ein ganz normales Kind dann von Josef und Maria. Oder es könnte einer der Apostel namens Judas sein. Da gab es ja zwei Judase, ein Judas Iskariot, der Jesus verraten hat, und es gab noch einen anderen Judas. Wenn wir uns aber Vers 17 durchlesen, dann schreibt er hier: Ihr aber, Geliebte, gedenkt der von den Aposteln unseres Herrn Jesus vorausgesagten Worte. Also Jesus hat durch seine Apostel Worte voraussagen lassen, nämlich, dass solche Leute kommen werden, die Falsches beibringen. Von dem erscheint so, dass der Judas nicht zu diesen Aposteln gehört. Und bei dem Apostel Judas, da wissen wir auch nichts von einem Bruder namens Jakobus, wie er hier sagt, sondern dem sein Vater hat ja Jakobus geheißen. Und deswegen ist der Schreiber von diesem Brief hier ziemlich wahrscheinlich der Bruder Jesu, beziehungsweise der, ja, sagen wir mal, Halbbruder Jesu. Ein Sohn von, sagen wir mal, ein ganz normaler Sohn von Maria und Josef. Genauso wie auch der Jakobus, der den Jakobusbrief geschrieben hat. Die beiden waren die Brüder Jesu, die im Neuen Testament was geschrieben haben. Was wissen wir so über die Familie und über die Geschwister Jesu? Ja, wir finden nicht viel in der Bibel, aber so ein paar biografische Dinge von seinen Halbbrüdern. Können wir mal aufschlagen im Matthäus-Evangelium, Kapitel 13. Nur, dass wir uns auch ein bisschen in die Situation hineinversetzen können, was es eigentlich heißt, was der Judas hier schreibt. In Matthäus 13, Vers 55 und 56 heißt es, da war Jesus in dem Ort in Nazareth, in dem er aufgewachsen war, kam er wieder zurück, nachdem er hier und dort gepredigt hatte. Und die Leute sind ganz verwundert und sagen: Mensch, diesen Jesus, den kennen wir doch, der ist bei uns aufgewachsen. Was will der uns auf einmal von Gott sagen? Und fragen: Ist er nicht der Sohn des Zimmermanns? Ja, also von Josef. Heißt nicht seine Mutter Maria und seine Brüder Jakobus und Josef und Simon und Judas? Und seine Schwestern, sind sie nicht bei uns alle? Woher hat er das alles, was er predigt? Ja, also Jesus, er war bei den Leuten damals bekannt als der Sohn von Josef, dem Zimmermann, und als Sohn von der Maria. Es war bekannt, dass der vier Brüder hatte, den Jakobus, der eben den Jakobusbrief geschrieben hat, den Josef, von dem wir sonst nicht mehr viel wissen, und den Simon, von dem wir auch nicht mehr viel wissen, und den Judas, der eben diesen Brief jetzt hier geschrieben hat. Und es war auch bekannt, dass Jesus mehrere Schwestern hat. Ja, von dem her, nachdem Jesus geboren war, eben von der Jungfrau Maria, hatten danach Josef und Maria aber noch ganz normal einige Kinder. Der Josef ist wahrscheinlich schon früh gestorben, weil er wird nirgends mehr dann später im Neuen Testament oder in den Evangelien erwähnt. Wahrscheinlich schon ziemlich früh gestorben. Dann gehen wir mal weiter in das Johannesevangelium in Kapitel 2, Vers 12. Da lesen wir auch so in einem Nebensatz was über die Familie Jesu. Da heißt es: Danach ging er, also Jesus, hinab nach Kapernaum, er und seine Mutter und seine Brüder und seine Jünger. Also teilweise sind die Geschwister Jesu mit ihm sogar mitgezogen und haben das teilweise gehört, was er so gepredigt hat. Die wussten das also ganz genau. Aber irgendwann ist denen dann zu viel geworden. Da lesen wir dann nämlich in Markus 3, Vers 21. dass die Brüder und auch Maria irgendwann denken, nee, Jesus, also bis hierher war es ja echt in Ordnung, aber jetzt geht es so weit, was du hier predigst. Und dann heißt es in Markus 3, 21, als seine Angehörigen es hörten, gingen sie los, um ihn zu greifen, denn sie sagten, er ist von Sinnen. Also sowohl Maria als auch die Brüder Jesu, die haben ihn irgendwann für einen Spinner gehalten. Und haben gesagt, das geht nicht mehr, dass der überall hier rumrennt und was von Gott erzählt. Wir müssen den abhalten und wir müssen den heimholen. Warum war das so? Ja, sie wussten, was er predigt, aber sie haben noch nicht geglaubt, dass Jesus der versprochene Retter von Gott ist und dass er, ja, dass er letztlich Gott selber ist, der zu uns kam, um uns mit sich zu versöhnen. Und die haben echt gedacht, der spinnt. Und der schreibt nachher diesen Brief, den wir hier lesen. Da muss also wirklich was passiert sein. Und davon lesen wir in der Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 14. Wir wissen nicht ganz genau wann, aber irgendwann so um Jesu Kreuzigung und dann auch Auferstehung oder danach, da heißt es dann in Apostelgeschichte 1, Vers 14, dass die Jünger alle einmütig im Gebet verharrten mit einigen Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern. Irgendwann muss es bei denen Klick gemacht haben, dass die auf einmal erkannt haben, wer Jesus ist, dass sie ja auf einmal mit seinen Leuten zusammen sein wollten und gebetet haben und erkannt haben, er war der Retter, der für uns jetzt am Kreuz gestorben war, der jetzt wieder auferstanden ist und zu Gott in den Himmel gefahren ist. Und jetzt warten wir, dass er wiederkommt. Auf einmal haben sie es geglaubt. Ja, vielleicht hängt es damit zusammen, was in 1. Korinther 5, Vers 17, Vers 7 steht, wo es ja heißt, dass Jesus vielen Leuten nach seiner Auferstehung begegnet ist. Ja, einmal mit 500 und so weiter. Und auch einmal heißt es dem Jakobus. Und da ist wahrscheinlich sein Bruder gemeint, nicht ganz sicher, aber wahrscheinlich, dass er da seinem Halbbruder Jakobus begegnet. Und der hat es dann auch anderen, wie zum Beispiel dem Judas, weitererzählt, sodass dann auch die anderen Brüder zum Glauben kamen. Und jetzt waren sie in der Jerusalemer Gemeinde, haben dort ja, gewartet, bis Jesus wiederkommt, haben von ihm gepredigt. Der Judas, der war auch verheiratet, lesen wir in 1. Korinther 9. Und auch teilweise als Reiseprediger dann unterwegs und hat das erzählt, was er von seinem Halbbruder wusste. Und jetzt war es aber so, als er so rumkam, hat er gemerkt, Mensch, Jesus hat doch immer wieder gesagt, da passt auf, da werden falsche Leute kommen, die werden was anderes erzählen von Gott, dass ihr doch wieder das und jenes einhalten müsst, ihr müsst das machen und das, dass ihr überhaupt in den Himmel kommen könnt. Und nicht einfach auf mich vertrauen. Diese Leute werden kommen, passt da auf. Und dann hat der Judas gesagt, das, was der Herr Jesus geschrieben hat, ist jetzt da, ich muss die Leute warnen. Passt auf, genau das ist eingetreten. Das also kurz so zur Einleitung, mit wem wir es hier zu tun haben, der uns diesen Brief hinterlassen hat. Letztlich ist es ja Gott, der ihn, ja, der gesagt hat, der Brief soll so geschrieben werden und auch in die Bibel reinkommen. Aber er hat ihn durch diesen Judas schreiben lassen. Und dieser Judas sagt jetzt von sich selber, Judas, ein Knecht Jesu Christi. Dieser Judas nennt sich Knecht Jesu Christi. Ja, wie auch sein Bruder Jakobus in dem Jakobusbrief auch sich genauso nennt. Ja, anstatt dass er sich jetzt Bruder Jesu nennt, ja, was ja sicherlich bei vielen damals dann ja, wirklich was Tolles, was Autoritatives gewesen wäre, wo er gleich das Sagen gehabt hätte, hält er sich jetzt zurück, hält er sich nicht für würdig, sich so zu nennen, sondern er nennt sich einen Knecht Jesu, beziehungsweise dieses Wort, das hier im Griechischen ursprünglich steht, heißt eigentlich wörtlich ein Sklave Jesu Christi. Ja, so wird dieses Wort eigentlich meistens im Neuen Testament verwendet. Ja, er, der Jesus noch als Kind kannte, ja, wahrscheinlich noch mit ihm gespielt hat, wir wissen nicht genau jetzt, wie dieser Altersabstand war, aber der wirklich mit Jesus aufgewachsen war, er hat es nicht gewagt, ihn seinen leiblichen Bruder zu nennen. Weil er hat erkannt, es geht nicht mehr um diesen Jesus, der als Mensch auf diese Welt kam, ja, und der sogar als Kind aufgewachsen war, mit dem er gespielt hatte. Um diesen Jesus geht's nicht, ja, sondern er war nur für knappe 40 Jahre erniedrigt als ein Mensch. Sondern es geht um den Jesus, der er wirklich ist, um den Gott, der Mensch wurde und der jetzt wieder erhöht ist und der alle Macht hat, der regiert. Um diesen Jesus geht's. Und nicht mit dem er als kleines Kind in der Matschpfütze gespielt hat. Das hat dieser Judas erkannt. Ja, wie auch der Paulus mal geschrieben hat in 2. Korinther 5, Vers 16, wenn wir auch Christus dem Fleisch nach, ja, dem dass er ein Mensch wurde, ja, und Fleisch und Blut alles angenommen hat. Wenn wir ihn auch so nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn jetzt nicht mehr so. Ja, wir kennen ihn jetzt als diesen Gott, der er wirklich ist, nicht einfach nur als Mensch. Und deswegen nennt sich der Judas gerne ein Sklave Jesu Christi und nicht einfach nur seinen Bruder. Weil um diesen erniedrigten Jesus allein geht es nicht, sondern auch um den erhöhten Jesus. Dieses Sklave oder Knecht Jesu Christi, das hat vor allem zwei Bedeutungen. Einmal ist es wirklich ein Ehrentitel in der Bibel. Es ist eine Erhöhung. Ja, auch wenn man das jetzt vielleicht bei einem Sklave oder Knecht gar nicht denkt, ja, denkt, das ist irgendwie was völlig Erniedrigendes. Aber in der Bibel ist es wirklich auch ein Ehrentitel. Auch. Ja, wenn wir zum Beispiel lesen, da werden verschiedene Leute werden Knechte genannt oder Sklaven. Zum Beispiel der Mose, er wird Knecht Gottes genannt. Genauso wie die Propheten oder das ganze Volk Israel wird mal der Knecht Gottes genannt. Selbst der versprochene Retter, der Messias, wird Knecht Gottes genannt in den Gottesknechtsliedern in Jesaja. Und mit diesen Großen des Alten Testaments stellt sich der Judas jetzt auf eine Ebene. Weil er weiß, in Jesus Christus gehöre ich zu Gott und das ist ein Adelstitel. Und er freut sich dran, dass er Gott dienen darf, dass er ein Sklave des höchsten Königs überhaupt sein darf. Weil bei einem Sklaven kommt es eigentlich letztlich nur darauf an, von wem ist er der Herr. Ja? Ein Sklave von einem großen Herrn, der kann letztlich mehr zu sagen haben, wie irgendjemand, der einfach nicht viel Möglichkeiten hat. Es kommt darauf an, wem man dient. Ob dieser Dienst eine Erniedrigung oder eine Erhöhung ist. Und bei Gott ist es die höchste Ehrung, die es überhaupt gibt. Und trotzdem hat dieser Titel Knecht oder Sklave natürlich auch etwas Erniedrigendes. Und das hat der Judas bewusst auch so gewählt für sich. Es gab damals sehr viele Sklaven zu der Zeit. Die haben wirklich mit Haut und mit Haaren ihrem Herrn gehört. Und die mussten letztlich tun, was er wollte. Und natürlich, das war oft eine schwere, harte Arbeit, die zu machen hatten. Damals hatte Gott das in seinem Volk Israel besser geregelt, wie unter dem Römischen Reich, das damals sehr vorherrschend war. Ja, die durften ihre Sklaven einfach grundlos totschlagen damals. Gott hatte das seinem Volk verboten. Ja? Aber im Römischen Reich, der Sklave war ja dein Besitz, du dürftest den einfach grundlos totschlagen. Das ist das, was ich meine. Es kam sehr auf den Herrn an, wie es einem als Sklave ging. Weil vom Herrn war man völlig abhängig. Ja? Der hat einem Kleidung gegeben, der hat einem Essen gegeben, zu trinken, der hat einem gesagt, wie viel Schlaf man letztlich bekommt, was man zu tun hat und was man bekommen hat. Verdient hat man ja nichts. Man war völlig angewiesen auf seinen Herrn. Und jetzt sieht dieser Judas sich als ein Sklave Jesu Christi, als ganz in Besitz vom Herrn Jesus. Und trotzdem sieht er sich da als geadelt und freut sich darüber. Warum? Weil Jesus ein guter, großer und mächtiger Herr ist. Und deswegen kann er sich daran freuen und nennt sich gerne so. Weil er weiß, wenn ich der Diener des höchsten Königs überhaupt bin, dann ist das eine gute Sache. Und wenn jetzt dieser große König sogar noch ein guter König ist, der es gut mit mir meint, dann kann ich dem doch ganz gehören, dann brauche ich doch gar nicht diese Freiheit von Gott, weil ich kann mir einfach von ihm sagen lassen, was ich tun und machen soll. Wenn er mich doch liebt, dann ist es doch das Beste für mich. Er hat sowieso mehr Überblick wie ich, den ich gar nicht habe. Und wenn Gott mir sagt, was ich tun, was ich lassen soll, was ich bekomme, was ich nicht bekomme, dann muss ich mir doch schon mal nicht so viel Sorgen machen. Siehst du dich auch als so einen Sklaven Jesu Christi? Ordnest du dich in allem ihm unter? Kannst du dich Gott unterordnen? Ja, oder willst du lieber, dass Gott dein Sklave ist, der alle deine Wünsche erfüllt, wenn es einmal nicht gut geht, dass man dann betet, oh Gott, hilf mir doch da bitte, aber wenn es dann wieder gut ist, dann lass mich bitte auch in Ruhe. Dann machen wir den Herrn Jesus zu unserem Sklaven, der er aber sicherlich nicht ist und der er auch nicht sein wird. Ein Sklave Jesu kann nur der sein, bei dem es allein um Christus geht, in seinem ganzen Leben, bei dem es nicht um uns selber geht, sondern in erster Linie um Christus. Und da gehört eine totale Bereitschaft, eine totale Unterordnung, eine totale Loyalität dazu, auch wenn uns das was kostet. Und das Ganze ohne Urlaub. Ja, können wir nicht sagen, Gott, ich muss jetzt mal in Urlaub, in 2 Wochen bin ich dann wieder da und habe was mit dir zu tun. Nee, bei Gott gibt es keinen Urlaub. Ja, also wir können sicherlich mal in Urlaub fahren, aber dann gehen wir immer noch als Diener Jesu in den Urlaub und nicht als, ich mache jetzt mal 2 Wochen mein eigenes Ding und danach höre ich wieder auf dich. Ja, sowas gibt es bei Gott nicht. Das heißt, in all meinen Handlungen frage ich immer, was ehrt Gott, was dient ihm? Dann, daran sehe ich, bin ich ein Diener von ihm oder nicht? Deswegen die Frage, erkennt man bei dir, wenn du dich Christ nennst, dass du ein Knecht Jesu Christi bist? Erkennt man das in der Arbeit? Erkennt man das in der Kindererziehung? Bei Freunden, beim Einkaufen, beim Autofahren, egal bei was, in deinem Reden, erkennt man diese Dinge da. Das heißt mal, ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes, heißt in 1. Korinther 10. Willst du so ein Sklave sein? Jesus ist ein guter Herr und darauf kommt es ja bei einem Sklaven an. Ein guter Herr, der sich kümmert und sorgt um uns, denn das hat er versprochen. Und er hat sein Versprechen noch nie gebrochen. Und eins müssen wir uns sowieso im Klaren sein, wir Menschen sind nie herrenlos. Ja, wir Menschen müssen gar nicht meinen, okay, wenn ich jetzt das mit Gott sein lasse, dann bin ich mein eigener Herr. Ja, ich will lieber nichts mit Gott zu tun haben, der sagt mir nur manche Dinge. Ich bin mein eigener Herr und ich bestimme selber. Das sind wir nie. Ja, einmal sind wir total darauf angewiesen, dass Gott uns versorgt, weil wir jeden einzelnen Atemzug überhaupt nötig haben und Essen und Trinken und Luft und alles brauchen wir. Wir sind nie unser eigener Herr, wir sind völlig angewiesen. Und zum anderen Mal, auch von Gott sind wir nicht einfach nur los. Ja, der Luther hat mal so gesagt, wir Menschen sind nie herrenlos, sondern entweder werden wir von Gott geritten oder vom Teufel. Ja, wir sind wie so ein Esel oder Pferd. Entweder ist Gott unser Herr oder der Teufel. Aber wir sind nicht einfach nur unsere eigenen Herren. Von einem von beiden werden wir immer geritten. Und Gott, er ist definitiv der bessere Herr, wie es der Teufel ist. Er ist der Herr, der seine Kinder liebt. Er liebt sie und kümmert sich um sie. Und deswegen, sei gerne sein Sklave. Das hat der Judas auch erfahren. Und deswegen konnte er fröhlich schreiben, Judas, Knecht Jesu Christi, er schreibt diesen Brief. Aber er schreibt dann auch weiter, aber Bruder des Jakobus. Er ist ein Knecht Jesu Christi und ein Bruder von Jakobus. Jesus seinen Bruder zu nennen, das hat er nicht gewagt, aber bei Jakobus, da war das anders. Ja, der war ja auch zum Glauben gekommen, sein Bruder Jakobus, und war dann ziemlich schnell ein angesehener Ältester, ein angesehener Leiter in der Jerusalemer Gemeinde geworden. Ja, er war derjenige, der beim Apostelkonzil das Schlusswort hatte, vor dem sogar der Petrus Respekt hatte und so weiter. Und da der Judas wohl nicht so bekannt war wie sein Bruder Jakobus, hat er sich auf ihn auch als Autorität gestützt. Denn der Judas hatte sehr wohl was zu sagen, auch wenn er sich jetzt nicht Bruder Jesu nennt, sondern da bescheiden als Knecht. Aber er hatte was zu sagen. Obwohl über ihn jetzt nicht so viel bekannt ist. Ja, auch die Kirchenväter haben über ihn nicht viel geschrieben. Und somit ist er eher unbekannt als einer, der in der Bibel vorkommt, trotzdem, dass er ein Bruder Jesu war. Aber auch das können wir uns gerne zum Vorbild nehmen. Das ist auch ein biblisches Prinzip, ja, dass wir nicht unseren Namen groß machen, dass wir bekannt werden und dass wir angesehen sind, sondern dass der Herr Jesus bekannt wird, dass er angesehen wird durch uns, dass sein Name groß gemacht wird. Ja, was von uns bekannt sein soll, ist nicht unser Name, unser Titel und so was weiß ich, sondern was von uns bekannt sein soll, ist, dass man uns als Sklave Jesu Christi kennt. Und das ist dann ein herrlicheres Zeugnis, wie wenn es von mir heißt, er ist König von so und so oder Präsident so und so. Größerer Adelstitel, wenn ich ein Sklave Jesu Christi bin, weil er ist der Herr der Herren, der über all diesen Königen steht. Das ist also der Verfasser, dieser Judas. Kommen wir zum Zweiten, nämlich zu den Empfängern. Über sie schreibt er, dass sie geliebte und bewahrte Berufene sind. Ich lese es nochmal. Judas, Knecht Jesu Christi, aber Bruder des Jakobus, den Berufenen, die in Gott, dem Vater, geliebt und in Jesus Christus bewahrt sind oder für Jesus Christus bewahrt sind. Ja, die Empfänger, die nennt ihr einfach nur die Berufenen. Ja, er spricht seine Empfänger auch mit einem, sagen wir mal, einem hohen Titel an. Es sind nämlich berufene Leute. Ja, es sind von Gott berufene Leute. Schauen wir da mal kurz in den Römerbrief rein, was diese Berufung bedeutet. In Römer Kapitel 8, Vers 29 und 30 heißt es, die Gott vorher erkannt hat, diese hat er auch vorherbestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er, also Jesus, der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, diese hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Hier heißt es, vor Ewigkeiten, ja, als es uns alle noch nicht gab, da hat Gott schon gewisse Menschen geliebt. Ja. Hier heißt es, er hat sie erkannt. Er hatte eine Beziehung zu ihnen. Und diese hat er dann vorherbestimmt zur Sohnschaft, ja, dass sie zu seinem Sohn mal gehören sollen. Und bei denen er das gemacht hat, die hat er auch dann berufen. Bedeutet, er hat, als diese Menschen dann gelebt haben, hat er sie gerufen, und zwar so wirksam, dass sie wirklich auch zu ihm gekommen sind, dass sie umgekehrt sind zu ihm, dass sie nicht gesagt haben, nee, Gott, mit dir will ich nichts zu tun haben, sondern er hat sie wirksam berufen, sodass die ganz sicher zu ihm kommen. Und diese Leute hat er dann gerecht gesprochen, dass sie durch das Erlösungswerk Jesu jetzt gerecht vor Gott sind. Und wenn sie das sind, dann hat er sie jetzt schon verherrlicht. Wir sind in Jesus jetzt schon bei Gott verherrlicht, haben jetzt schon die Herrlichkeit Jesu. Gott ist derjenige, der erwählt, derjenige, der beruft, der erlöst. Das ist alles Gottes Werk. Und das stellt Judas gleich in seinem Brief am Anfang hin, dass die, die er jetzt anschreibt, dass es Berufene von Gott sind, die er zu sich gerufen hat und die auch sicher zu ihm gekommen sind. Und diese Leute beschreibt er jetzt mit zwei Sätzen. Ja, diese Berufenen, die sind einmal in Gott, dem Vater, geliebt und zum zweiten Mal für Jesus Christus bewahrt. Also Berufene sind von Gott geliebt, sagt er hier. Ja, dieses geliebt, wenn man das direkt aus dem griechischen Urtext übersetzt, dann steht es in der Zeitform namens Perfekt. Und es bedeutet in dieser Sprache, dass diese Liebe schon in der Ewigkeit begann. Das, was wir gerade in Römer 8 gelesen haben. Er hat sie schon in Ewigkeit, vor Ewigkeiten hat er sie erkannt, hat sie geliebt. Und es setzt sich bis heute fort. Also von der Ewigkeit her setzt sich bis heute fort und wird auch noch fortgesetzt werden. So liebt Gott diejenigen, die zu ihm gehören, die er berufen hat. Die sind in ihm geliebt. Jesus hatte damals so einen herrlichen Satz gesagt in Johannes 16. Ja, so beim letzten Abendmahl, am Abend vor der Kreuzigung, sagt er in Johannes 16, Vers 26 und 27 zu seinen Jüngern: An jenem Tag werdet ihr, und es meint, wenn er dann schon wieder zu Gott aufgefahren ist, an diesem Tag werdet ihr bitten in meinem Namen, und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten werde. Wo man erst mal denken könnte, hä, was? Also Jesus geht wieder zum Vater zurück und wir bitten dann Dinge zu Gott im Namen Jesu. Und Jesus sagt, nö, ich werde euch nicht bei Gott, ich werde da nicht für euch bitten. Und jetzt mal meinen, nö, Jesus, bist du dir sicher, was du da gerade sagst? Du sagst uns, du hörst auf unsere Bitten nicht. Aber jetzt guck mal, warum sagt Jesus das? Denn der Vater selbst hat euch lieb, weil ihr mich geliebt und geglaubt habt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Warum bittet Jesus den Vater nicht für uns? Er sagt, weil der Vater selbst uns lieb hat. Er muss ihn gar nicht bitten. Er muss nicht dann zu Gott, seinem Vater gehen und sagen, Gott, bitte, jetzt hilf doch dem Philipp in der oder jenen Situation. Gib ihm bitte das oder jenes. Er braucht es. Das muss Jesus nicht machen. Warum? Der Vater selbst weiß es doch. Gott weiß doch, was ich brauche. Und er liebt mich und er wird es mir geben. Da muss Jesus gar nicht eintreten für mich. Weil der Vater selbst hat euch lieb. Wenn wir, und zwar warum? Jesus sagt, weil ihr mich geliebt habt. Wer den Sohn liebt, der gehört zum Vater. Und deswegen, den wird der Vater auch lieben. Und da muss Jesus nicht bitten und betteln. Der Vater selbst hat euch lieb. Ja, wir sind in Gott, dem Vater, geliebt, wenn wir zu Christus gehören. Und dann das Zweite auch, für Christus bewahrt sind die Berufenen. Ja, man kann das jetzt übersetzen, man ist in Christus bewahrt oder für Christus bewahrt oder durch Christus bewahrt, so könnte man das alles übersetzen und es stimmt auch alles, weil er ist derjenige, der uns bewahrt. Aber wahrscheinlich ist es hier am besten übersetzen mit, man ist für Christus bewahrt. Ja, wir könnten da jetzt zum Beispiel im Psalm 89 könnten wir uns anschauen, wo man diese herrliche Wahrheit sieht. Das ist, Psalm 89 ist ein Psalm, das ein Gebet vor Ewigkeiten beschreibt, in dem Gott der Vater mit Gott dem Sohn spricht und die beiden eine Vereinbarung machen, einen Bund schließen. Ja, vor allem in Vers 28 bis 38. Da schließt der Vater mit seinem Sohn, mit Jesus, einen Bund über die Nachkommen Jesu. Ja, er sagt letztlich zu seinem Sohn, gibt er dieses Versprechen, die dir mal nachfolgen werden, die werde ich bewahren. Selbst wenn die sündigen, wenn sie auch Dinge tun, die mir nicht gefallen, ich werde, weil ich es dir versprochen habe, werde ich die Leute nicht verwerfen, sondern ich werde dafür sorgen, dass die für dich bewahrt bleiben. Und zwar auf ewig sind die sicher in meiner Hand. In Jesus, für ihn bewahrt, sind die Berufenen. Warum? Weil Gott berufen hat. Nicht, weil wir uns an Gott halten und so. Nein, weil Gott uns berufen hat, wie wir in Römer Kapitel 8 gelesen haben. Deswegen ist man bewahrt. Von uns aus, da würden wir gleich abfallen von Gott. Aber er ist derjenige, der uns bewahrt. Deswegen auch hier die Frage, hast du diese Heilsgewissheit? Bist du dir wirklich über dein Heil so sicher? Weißt du, dass du bewahrt bist? Hast du diesen Frieden in Jesus? Dass egal was passiert, du immer diesen Frieden mit Gott hast, auf ewig? Du nicht mehr für deine Sünden bezahlen musst, auch wenn du mal gestorben bist? In Jesus ist es Realität. Er ist unser Friede. Niemand kann uns aus der Hand des Vaters reißen. Warum? Weil niemand größer als Gott ist. Und Jesus und der Vater sind eins. Haben wir vorhin gelesen in der Schriftlesung. Oder denkst du, dass Gott irgendein Werk in dir anfängt? Ja, er beginnt dich zu retten und wirkt an dir. Und macht es alles, hat dich berufen, hat dich gerechtfertigt, verherrlicht. Und dann hört er irgendwann auf? Meinst du, dass Gott so einer ist, der solche halben Sachen macht? Nee, da könnte Gott nämlich nachher für ausgelacht werden. Könnte man sagen, also entweder könnte man sagen, hey, was ist denn das für ein Gott? Der macht Dinge hier nicht fertig und lässt Leute einfach auf der Strecke. Oder man könnte sagen, er schafft es nicht. Er hat den und den nicht durchgebracht. Aber meinst du, dass Gott irgendjemandem Anlass geben würde, sowas zu denken? Nein. Gott kann es und Gott will es und Gott wird es. In ihm bist du wirklich sicher. Das Mittel, wie Gott das Ganze macht, wie er bewahrt, das folgt jetzt gleich in diesem Segenswunsch in Vers 2. Gott gibt uns nämlich seinen Frieden, gibt uns seine Barmherzigkeit, seine Liebe. Und das soll dann immer fester in uns werden. Das soll uns immer mehr dran erinnern, immer mehr daraus leben und uns dann gewiss sein können, er bringt uns durch. Aber ein weiteres Mittel, wie Gott das Ganze macht, wird uns zum Beispiel auch in Vers 3 gesagt. Da werden wir ermutigt und ermahnt, daran festzuhalten, an dem gemeinsamen Heil, an dem ein für alle Mal den heiligen überlieferten Glauben festzuhalten. Ja? Also an dem, was hier in der Bibel drinsteht, daran festhalten, ist auch ein Mittel, wie Gott uns dann an sich hält und bewahrt, indem wir auf sein Wort hören, auf die Predigt hören und so weiter. Und auch immer wieder durch Erinnerung hält Gott uns an sich. Das heißt dann in Vers 5, schreibt der Judas, ich will euch, obwohl ihr das alles schon wisst, erinnern, das ... Die haben das alles gewusst, aber wir brauchen immer wieder diese Erinnerung dran, dass wir es nicht, wir werden es nicht vergessen ganz, aber es wird immer so in den Hintergrund gedrängt. Es muss immer wieder auch präsent sein. Durch diese Dinge sind wir bewahrt für Jesus Christus. Denn der Vater, er bewahrt für seinen Sohn ein Volk, eine Braut, die er ihm dann mal schenken wird bei der Wiederkunft. Und die wird sicher bewahrt sein. Diese Heilsgewissheit, die dürfen wir haben. Lassen uns zum Schluss noch ganz kurz diesen zweiten Vers, den Segenswunsch anschauen. Also dieser Judas, der den Berufenen schreibt, wünscht Barmherzigkeit und Friede und Liebe werde euch immer reichlicher zuteil. Er wünscht seinen Lesern den Segen Gottes, den sie schon haben. Es heißt ja nicht, ich wünsche euch, dass ihr Friede mit Gott habt. Nee, er sagt, dieser Friede werde euch immer noch mehr zuteil. Ja, sie sollen es immer mehr erkennen, es soll immer mehr Realität in ihrem Leben werden. Sie sollen Gottes Barmherzigkeit, seinen Frieden und seine Liebe, die in Jesus da ist, das sollen sie erkennen, sollen immer fester darin werden, sollen es dann an andere weitergeben können, indem sie das auch ausleben. Und das ist das Ziel des Briefes, des Judasbriefs. Deswegen hat er diesen Brief geschrieben. Ja, es geht ihm nicht zuerst um die Irrlehrer, die irgendwas Falsches sagen, um die geht es natürlich auch, sondern zuerst geht es ihm um das Richtige, um die wahre Lehre, um das, was Gott wirklich gesagt hat und will. Denn nur diese wahre Lehre, die kann den Segen hervorbringen und uns der Barmherzigkeit Gottes und der Liebe Gottes und des Friedens Gottes versichern. Nur das wahre Evangelium kann das. Und nur dieses Evangelium kann uns dann auch bewahren und ans Ziel bringen. Deswegen, es ist notwendig, gegen Leute, die da was anderes sagen, gegen Irrlehrer vorzugehen, auch wenn es nicht unser eigentliches Ziel ist, ja, sondern das eigentliche Ziel ist, dass Gläubige die richtigen Dinge immer mehr erkennen und die Freude an Gott und den Frieden in Jesus allein haben und damit dann Gott verherrlichen können. Und das ist der Wunsch des Judas, den er damals in seine Leser hatte, den ich für euch habe, den Gott uns auch geben will, wenn wir dann den Judasbrief zusammen Stück für Stück durchgehen. Wenn wir jetzt nochmal zusammenfassen, ein Knecht Jesu Christi zu sein, ist wirklich eine herrliche Berufung. Es ist das Höchste, was man haben kann. Aber Adel verpflichtet, wie es so schön heißt. Ja, wenn man von Gott geadelt wurde, sein Kind zu sein, dann verpflichtet es auch zu gewissen Dingen. Und deswegen die Frage, bist du sein Sklave? Bist du es gerne? Sehen dann andere das auch? Zeigt sich das in deinem Leben? Oder sagst du nur, dass es so ist und hinter der Fassade sieht es ganz anders aus? Ja, wenn davon irgendwas jetzt quasi nicht zutrifft, wenn du es nicht immer gerne bist oder noch gar nicht bist, dann schau dir an, was er dir verspricht. Ja, wie er dich retten will, wie er dich bewahren will. Und vertraue dich ihm dann fröhlich an. Er ist ein guter Gott und er macht es gut. Denn was gibt es Besseres, als von Gott geliebt und bewahrt zu sein? Er ist nämlich derjenige, der alles lenkt und der dich auch sicher ans Ziel zu ihm bringt. Und auch wer zu ihm gehört, schaut euch das immer wieder an, dass ihr wirklich immer mehr diesen Frieden dann oder in diesem Frieden Gottes dann lebt. Er wird durchbringen. Amen.